Ich möchte zu Beginn ein kleines Gedankenexperiment machen. Stellen Sie sich vor, wir haben draußen plus 40, das ist jetzt zwar etwas schwer, sowas vorzustellen, aber mal angenommen, was wäre so. Und wir würden mit Ihnen zusammen etliche Stoffe rausbringen in die pralle Sonne. Ja, darunter wäre ein Glas Wasser, eine ganz frische Erde vielleicht, ein Stück Erde. Dabei wäre das Wasser an sich und dann ein Glas und dann nehmen wir noch eine kleine Süßigkeit, Schokolade zum Beispiel. Ja, was würde denn passieren mit diesen Stoffen? Haben wir da eine Idee? Würden sie sich erstmal alle gleich verhalten? Was würde mit dem Glas passieren? Es würde sich leichter wärmen, die Schokolade würde komplett auftauen, ja, würde zerschmelzen, wegfließen. Ja, die Erde würde vertrocknen, verkrusten. Das Wasser würde wahrscheinlich verdunsten. Nicht verdampfen, verdunsten. Und da fragt man sich natürlich, wer ist schuld dran? Warum ist das so? Warum passiert das so? Ja, die gleiche Sonne, vier unterschiedliche Verhaltensweisen. Ja, das ist so. Die Beschaffenheit des Stoffes sorgt dafür, dass das anders reagiert. Und ich glaube, das ist genauso auch im Leben eines jeden Menschen. Gott wirkt hinein, erwärmt uns und jeder von uns hat eine andere Wahrnehmung und eine andere Reaktion darauf. Es gibt Menschen, die zerschmelzen, die geben nach. Es gibt Menschen, die erwärmen sich bei der Gegenwart Gottes oder bei der Begegnung mit ihm. Und da gibt es Menschen, die verkrusten komplett. Die werden einfach nur, die bleiben in ihrer Konsistenz, aber die verkrusten. So verhält sich, glaube ich, auch mit Gott. Gott wirkt in unserem Leben. Und manche Menschen entdecken den Schöpfer nicht, wobei sie wie eine Made im Speck leben. Unser Predigt heute wird in die gleiche Kerbe schlagen. Wir sind im Johannesevangelium unterwegs. Und auf unserer Reise wurde unser Jesus als das Wort Gottes vorgestellt. Ist ein bisschen länger her, deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle das ganz kurz vor. Wir waren im Kapitel 1 und dort wird das ewige Wort Gottes auf der Erde vorgestellt. Und im Kapitel 2 ist dieses Wort, von dem wir lesen, bereits in der Tat und ein Wunder. Eins davon ist die Hochzeit zu Kana. Danach lesen wir von einer großartigen Tempelreinigung. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 3, dass dieses Wort Gottes unter Jesus eine kleine Theologiestunde dem großen Professor die Theologie beibringt. Und anschließend wird uns der größte Prophet des Alten Testamentens vorgestellt, nämlich Johannes der Täufer. Und wenn wir in Kapitel 4 landen, da sind wir dabei, wie Jesus den Glauben unterschiedlicher Menschen weckt. Ja, Jesus ist dabei, den Glauben unterschiedlicher Menschen zu wecken. Wir haben ein ausführliches Gespräch zum Beispiel Jesu mit einer verzweifelten und enttäuschten Frau, in Kapitel 4. Aber andererseits haben wir auch eine Wunderheilung eines jungen Mannes von einem Beamten. Und jetzt sind wir angekommen im Kapitel 5. In Kapitel 5 haben wir einen ganz neuen Beginn. Alle diese wahre Begebenheiten schildert Johannes hier nach einer sehr klaren Ordnung. Ist jemand vielleicht da, der zu Hause im Johannesevangelium unterwegs ist? Ich möchte vielleicht nur zwei, drei Punkte geben, wonach man sich richten kann, damit das Lesen etwas klarer wird. Es ist eine sehr klare Ordnung. Schaut zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 13. Das kommt so deutlich im Johannesevangelium raus. In Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, und das Passafest der Juden war nahe. Und wenn Sie immer von einem Fest lesen im Johannesevangelium, dann können Sie davon ausgehen, dass ein neues Teil beginnt. Wir können das beispielsweise gerade, und da sind wir heute, im Johannesevangelium Kapitel 5. Da ist auch ein Vers erwähnt, aber nicht namentlich erwähnt. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Auch hier beginnt ein neuer Abschnitt, auch hier beginnt ein neuer Kapitel, auch hier beginnt eine neue Thematik. Und ganz zum Schluss des öffentlichen Wirkens werden wir noch beispielsweise ein Kapitel 7, Vers 2 lesen. Da werden wir sehen, wie ein weiterer jüdischer Fest war, Laubhüttenfest, und auch Jesus war auch da. Und auch hier beginnt ein neuer Kapitel. Ja, ein neuer Kapitel inhaltlich, wo eine ganz neue Entfaltung unserer Person, unseres Herrn Jesus Christus kommt. Und so sind wir gerade jetzt an einem ganz neuen Abschnitt angekommen, in Kapitel 5, mit einer Geschichte, die ein offenes Ende hat. Unser Predigtext hat so ein Stück weit offenes Ende, weil er eigentlich gar nicht zu Ende ist. Das Ende unseres Predigtextes, das ist eigentlich dann der Rest des Kapitels. Aber hier beginnt etwas, wo Jesus einen souveränen Handel zeigt. Jesus handelt sehr souverän. Gott wirkt in unser Leben hinein. Es ist eine Geschichte in zwei Teilen, jedoch mit einem offenen Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geht gar nicht hier um diesen Mann, der dort geheilt wird. Vielleicht mal für uns zur Orientierung. Sondern es geht, das ist eine Geschichte, die eine ganz große Geschichte einleitet. Also wenn wir so wollen, das ist die Einleitung von dem, was nächste Botschaft reinkommt. Es geht um einen Mann, der eigentlich ganz, ganz verzweifelt war. Und in diesem verzweifelten Mann zeigt Gott ein souveränes Handeln, zeigt Jesus ein souveränes Handeln. Und ich möchte diese Geschichte lesen, Kapitel 5, ab Vers 1 bis Vers 18. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich. Der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer von mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Sieh, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hatte. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Es ist gut, dass diese Geschichte mit einer großartigen Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus beginnt. Eine großartige Barmherzigkeit. Jesus kommt zum Fest. Wir wissen, dass dieses Fest ist leider uns nicht geschildert worden, was genau für ein Fest das ist. Aber wir wissen, dass im Judentum 3 große Feste gegeben sind. Es ist einmal der Passa, der erste Fest des Jahres, beginnt ungefähr im April. Dann haben wir Pfingstfest oder Wochenfest genannt, circa 50 Tage nach dem Passafest. Und dann kommt das Laubhüttenfest. Und alle Männer müssten oder hatten Verpflichtung, nach Jerusalem zu pilgern. Das sind Wallfahrtsfeste, und dort ihren Gottesdienst zu feiern. Und bei den 3 Hauptfesten handelte es sich um Wallfahrtsfest, und das bedeutet also, dass in dieser Zeit zu Jerusalem unheimlich viel Volk war. Auch Jesus war ein Mensch, der von einer Frau geboren wurde, wie uns Paulus sagt im Galaterbrief, und unter das Gesetz getan. Somit hat er die Pflicht gehabt, anwesend zu sein an diesem Fest. Auch Jesus war da und der ist seinem Gesetz, den er selbst ausgelebt hat, treu gewesen, der hat es besucht. Und ich finde es klasse, wie Jesus macht. Die Bibel berichtet uns, dass er zu diesem Fest kommt und an diesem Fest teilnimmt. Und ich denke, es ist ganz klasse, dass unser Herr zu solchen Festen kommt. Er ist gesetzestreuer. Ich glaube, dass hier die Geschichte ihren Anfang nimmt. Er kommt nicht einfach zum Fest, am Fest teilzunehmen, sondern er kommt hintenrum, wie der Tempel aufgebaut ist. Und der Tempel ist aufgebaut, hintenrum im örtlichen Teil des Tempels. Dort haben wir diese Teiche, die hier aufgeschrieben werden. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Das sind Menschen gewesen, die eigentlich von ihrer Kultur, von ihrer Gesellschaft ausgeschlossen worden waren. Und man könnte sagen, das war ein kultureller Altenheim zur damaligen Zeit. Die waren ausgesondert, da waren Menschen versammelt und Jesus kommt hinein. Gewöhnlich, so sagt uns die Bibel hier, nicht gewöhnlich, sondern die Bibel berichtet uns, es war im Schaftor. Das Schaftor war dafür geeignet, um hintenrum die Schafe einzubringen, damit das Opfer stattfinden konnte. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die Bibel es manchmal uns hier so auf Feinheiten hindeutet. Was dieser Mensch nicht wusste, dieser Lahme ausgezehrte, dass dieser, durch dieses Schaftor das Lamm Gottes kommt. Das Lamm Gottes tritt da hinein. Und da möchten wir mal sehen, wie die Bibel uns hier berichtet, wie die Bibel uns hier darstellt. Wir lesen im Kapitel 2, da ist die Reinigung des Tempels durch Jesus. Und hier tritt Jesus beim nächsten Fest, beim ersten Fest war die Reinigung des Tempels, beim zweiten Fest tritt Jesus hinein und er ist das Lamm der Welt. Und er tritt dort hinein zu diesen Menschen. Und es ist sehr gut zu sehen, wie er ihm begegnet. Ich denke, dass diese Kombination, diese kurze Beschreibung, dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele kranke, blinde, lahme, ausgezehrte, ist deswegen so dargestellt, weil das Johannesevangelium als das älteste Evangelium aller Evangelien geschrieben worden ist. Und als es geschrieben worden ist, gab es den Tempel nicht mehr. Deswegen mussten Menschen auch eine gewisse Orientierung nehmen. Und deswegen auch diese kurze oder deutliche Beschreibung zu dem, was da stand. So, und da liegt dieser Mann, 38 Jahre. 38 Jahre, das ist, da bin ich bin etwas älter wie die 38 Jahre. Aber da der Jesus zu ihm sagte, sündige ihn fort nicht mehr, muss dieser Mensch schon scheinbar etwas deutlich älter geworden sein. Und dieser Mensch lag da vollkommen hoffnungslos. Also der war, dem seine Zukunft, die war so sicher wie Arme der Kirche. Und jetzt überlegen Sie mal, Jesus kommt zu ihm, willst du gesund werden? Ich glaube, das ist die großartige Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes besteht darin, dass Gott in unser Leben hineinkommt. Gott kommt in unser Leben hinein. Er nimmt Kontakt mit uns auf, er fordert uns auch, über unser Leben nachzudenken. Er gibt auch zugleich die Gelegenheit, einen Richtungswechsel vorzugeben. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Die großartige Barmherzigkeit Gottes, dass Gott uns in unserem Lauf nicht alleine lässt, ja, und in diesem Fall diesen statischen Lauf hier, also wo nichts passiert, sondern dass Gott in unser Leben hineingreift. Und es wird hier nur ein Kranker berichtet, so als Prototyp für all viele Menschen, die dort lagen. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, willst du gesund werden? Naja, das fragen manche, was ist das für eine komische Frage? Ich weiß nicht, was hätten Sie gefragt, wenn Sie jetzt in Jesus seine Rolle wären? Also ich glaube, es ist keine andere Frage dort angebracht. Wie war dein Frühstück, habe ich mir darüber nachgedacht. Wird nicht greifen, ja? Ja, hast du heute gut geschlafen? Wird auch nicht greifen. Ja, also ich glaube, es gäbe keine Frage, die dort so angebracht wäre, wie diese Frage. Und Jesus spricht den Willen des Mannes an. Und ich bin interessant, für mich ist es interessant, wie Jesus das macht. Es geht gar nicht darum, ob er gesund werden kann, sondern es geht darum, ob er gesund werden will. Und dieser Mensch antwortet leider indirekt auf die Frage. Ja, also die Frage so gestellt, die ist nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Aber dieser kranke Mann antwortet ganz anders. Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich an den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer von mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und dann merken wir, er sagte, ja, ich würde eigentlich gerne gesund werden, aber es gibt keinen, der mich dort reinbringt. Vermutlich, so sagt die Geschichte, waren dort an diesem Teich wundersame Kräfte wirken. Es gibt ein paar Bibelübersetzungen, wo drin steht, dass dort der Engel des Herrn kam und das Wasser von Zeit zu Zeit gerührt hat. Wir wissen es nicht. Fakt ist nur, so berichtet uns die Bibel, dass es irgendeine Möglichkeit gab. Aber selbst auch diese Möglichkeit war für diesen Menschen total verwehrt. Denn er war ja lahm. Er konnte ja nicht gehen. Ja, wie bewegt man sich dann? Selbst wenn einer eine andere Krankheit hätte, aber er kann sie bewegen, der ist immer noch flinker unterwegs und kann diesen Pool erreichen. Aber für diesen Menschen war die Hoffnungslosigkeit pur. Und ich glaube, dass Johannes uns diesen Menschen berichtet, deswegen, weil ich vermute es, da steht nicht drin, aber 38 Jahre ist schon eine lange Zeit. Und im Altertum war das so, wenn je länger der Mensch krank geworden war, umso besser muss der Doktor oder die Wirkung des Arztes gewesen sein. Und hier zeigt uns eigentlich die Bibel, dass diese Hoffnungslosigkeit des Menschen unseren Herrn überhaupt nichts ausmacht. Überhaupt nichts. Unser Herr begegnet diesem Problem ganz, ganz einfach. Er sagt ihm, willst du gesund werden? Ich habe eine Option für dich. Möchtest du das? Und dieser Mensch sagt so ein bisschen indirekt, ich würde gerne, aber es gibt keinen, der mit dort hineinbricht. Wisst ihr, und das ist das, unsere Denkweise. Und wir denken immer, wir müssen irgendwo hinkommen. Das ist so typisch menschliche Arzneimittel. Ja? Irgendwo hinfahren, irgendwas einreiben, irgendwas schlucken und irgendwas machen und irgendwas tun. Das, so sind wir Menschen, das ist unsere medizinische Vorstellung. Aber bei dem Herrn ist es anders. Der spricht, der handelt durchs Wort und der reagiert ganz anders. Und so ist auch hier. Ja, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und dann lesen wir, das ist ein dreifacher Befehl. Dreifacher Befehl, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. So einfach macht das Jesus. Und wenn Jesus das so sagt hier, dann ist diese Heilung dieses kranken Mannes, der bedarf keiner Kur mehr. Der bedarf auch keine Resozialisierungsmaßnahmen. Der bedarf auch keiner Pflege. Der muss auch nicht das Gehen neu lernen, sondern der ist im Grunde genommen im vollen Alter, aber bei frischen Kräften. Der ist ganz gesund geworden. Und da lesen wir gleich im Kapitel 9. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Auf ein dreifaches Befehl oder Anweisung Gottes kommt eine dreifache Antwort. Ja? Er stand, nahm sein Bett und ging hin. Das ist das, wenn ein Gott souverän wirkt. Und merken wir, Geschwister, dass in der Geschichte davor, lesen wir noch von einer Geschichte, wo er nach dem Glauben suchte. Aber hier haben wir einen Menschen, wo überhaupt sein Glaube gar nicht hervorgebracht, gerufen wird, gesucht wird. Hier ist ein souveränes Handeln Gottes. Gott sagt, willst du gesund werden? Und nachdem der Mensch antwortet, macht er ihn gesund. Das ist interessant, das ist sehr souverän hier. Und die Bibel betont jetzt an diesem Kapitel, ab Vers 9, betont es, es war aber an dem Tag Sabbat. Ich habe schon gleich eingangs gesagt, dass es gar nicht so sehr um diesen Mann geht, der dort gesund geworden war, sondern es geht eigentlich hier um Jesus und um seine Taten. Denn es wird gleich deutlich, es war aber an dem Tag Sabbat, da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Nicht wahr? Der Mensch liegt 38 Jahre da und kein Mensch sieht den armen Mann. Und jetzt, so kann ich mir das vorstellen, das war alles in der Gegend vom Tempel, steht dieser Mann da in seinen komplett kaputten Kleidern, ein bisschen schüchtern von der Atmosphäre, von der Masse dieser Menge, die, da ist ja fest, die Leute kommen und gehen. Er ist schüchtern, der hat seine Strohmatratze da in der Hand, ja, die schon an allen Enden kaputt ist. Und er wagt sich in dieses Tempelgelände hinein. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja wie so einer, wenn Sie mal irgendwo das erste Mal sind, dann sind Sie auch so vorsichtig und gucken sich, was passiert denn hier eigentlich. Ihm war ja 38 Jahre die Begegnung mit Menschen verwehrt. Der war ja überhaupt nicht gegenwärtig. Der lag da und eigentlich war er so ein Abschaum der Gesellschaft. Und übrigens für die Juden war das ja so, Menschen, die mit Krankheit behaftet sind, die sind ja von Gott bestraft. Von daher war das ja auch nicht so würdig, mit dem Menschen zu reden. Aber Jesus nimmt das alles gar nicht so, diese menschliche Regel nimmt er gar nicht so ernst. Er geht auf den Mann zu, fragt ihn, macht ihn heil. Und jetzt steht dieser Mensch mitten im Publikum, mitten auf dem Platz und dann sehen die Menschen den plötzlich. Ja, und interessant ist, dass diese Pharisäer, wir sehen, dass diese Pharisäer nicht den Menschen sehen, sondern das, was er verkehrt macht. Das, was er verkehrt macht. Auf eine unglaubliche Reaktion dieses Mannes, ja, kommt ein vernichtendes Trachten der religiösen Führer. Und das ist die vernichtende Art und Weise der Religion, die sieht gar nicht den Menschen, die sieht nur das, was der Mensch verkehrt macht. Oh, der junge Mann, du darfst doch gar nicht dein Bett tragen, wo bist du eigentlich? Du bist hier im Tempelgelände, das geht nicht. Aber dass dieser Mann womöglich nach 38 Jahren überhaupt das Gehen genießen darf, dass dieser Mann überhaupt die Menschen genießen darf, der ist erschlagen von der Menschenmenge, das haben sie gar nicht so in sich. Und das ist das Problem, Geschwister, der Religiosität. Die sieht den Menschen nicht oder nur dann, wenn er es verkehrt macht. Wisst ihr, ich vergleiche das mal ganz andersrum. Bei mir in der Familie sind ja alle musikalisch, außer mir. Und komischerweise ist das so, dass die hören alle nur die richtigen Noten und ich höre nur die falschen. Ja? Also solange es alles richtig gespielt wird, höre ich nichts. Aber wenn da irgendwas falsch gespielt wird, höre ich sofort. Das ist komisch, obwohl ich kein Musiker bin, aber ich frage dann, war doch mit Sicherheit nicht richtig gewesen, oder? Ja, das war nicht richtig. Aber dass da schon vorher unheimlich viele gute Lieder gespielt und gesungen worden sind, ja, da muss man schon aktiv mit zuhören. Und genauso ist das bei der Religion. Bei der Religion ist das so, man nimmt den Menschen gar nicht so lange ernst, bis er irgendwas verkehrt macht. Und das ist das Problem. Das nichtige Trachten, dass dieses zerstörerische Trachten dieser Religionsführer beginnt genau hier. Du darfst dein Bett nicht tragen. Und dieser Mann, der ist ja vollkommen perplex, das müssen Sie nicht verstehen, der ist aus der Gesellschaft jahrelang ausgeschlossen worden. Jetzt kommt er in die Gesellschaft hinein und wird erst gar nicht angenommen und schon gar nicht von der Führung. Und er sagt dann in seinem, ich kann mir richtig vorstellen, wie seine Füße da geschlottert haben, seine Knie. Er antwortet ihnen, der mich gesund gemacht hatte, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Ja, der bezieht sich nur auf den Mann, der ihn gesund gemacht hat. Ich bin eigentlich hier, weil mir befohlen worden ist. Nimm dein Bett und geh hin. Ich kann nicht anders. Ich war nur gehorsam. Ich habe das getan, was der Mensch, der mich gesund gemacht hat, gesagt hat. Und da fragten sie ihn, ja, wer ist denn der Mensch? Jetzt wollen sie den mal heranziehen, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Wisst ihr, und das finde ich wieder aber klasse, dass unser Herr so einen Streit auch manchmal entweicht. Ne? Der entweicht oder versteckt sich, aber er versteckt sich nicht so, dass er nicht mehr zugänglich ist. Denn gleich im nächsten Text, im Vers 14, lesen wir, danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm. Also wir merken, dass Jesus einen Zugang zu diesen Menschen sucht. Das ist das Schöne, was wir an unserem Herrn, an unserem guten Hirten haben. Der gute Hirte sucht immer Menschen zu erreichen. Er hat eine Art, Menschen zu erreichen. Ja? Er hat ein Wort. Also wir lesen auch in dieser Geschichte, das können wir durch die Bibel durchsehen, er hat eine Art. Er hat eine Art, indem er sich nicht abschüsst von diesen Menschen. Er geht hin, sucht Kontakt auf und dem ist auch egal, dass er 38 Jahre dort liegt, womöglich überhaupt nicht angenehm ist. Ja, und sein Leib und seine Seele verschmachten. Das ist ihm egal, er sucht Kontakt auf, das ist seine Art. Und dann heilt er durch sein Wort. Und dann gibt er auch eine Anweisung durch seinen Wandel. Und sein Wandel ist, dass er den Sünder aufsucht und gibt eine Lebensperspektive. Es ist nur eins, den Menschen gesund zu machen, aber etwas ihm zu geben, wonach er sich auszurichten hat, das ist ein anderer. In der Zeit, wo Pharisäer gesagt haben, oder diese Menschen hier, die Schriftgelehrten, wo sie gesagt haben, das darfst du nicht, sagt Jesus das, was er machen soll. Und das steht eindeutig hier, danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das ist ein Text, den wir erstmal hier gemeinsam einzugliedern haben. Unser Herr darf das sagen. Unser Herr darf das sagen. Aber ich wäre sehr vorsichtig in meiner Praxis und würde das auch Ihnen empfehlen, in Ihrer Praxis die Krankheit eines Menschen auf eine direkte Sünde umzuleiten. Dabei aber ist so, dass die Bibel uns das nicht vorenthält, dass Menschen aufgrund ihrer Sünde erkrankt sind. Das ist aber Realität. Das lesen wir zum Beispiel im Kapitel 8, nur als Beispiel, da lesen wir, dass der Jesus das genau zu der Frau sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich verdamme dich mehr in Vers 11, Kapitel 8. Sie antwortete, Herr, niemand, Herr, und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Auch Paulus spricht das in dem Punkt, wo er die Einsetzungstexte zum Abendmahl uns hinterlässt. Da sagt er auch, nicht wenige sind kranke und entschlafen unter euch, ja, weil er das Mahl des Herrn nicht achtet. Also die Praxis, dass Menschen aufgrund ihrer Sünde krank werden, die ist da. Ich würde nur als ein Kind Gottes sehr vorsichtig sein, um den Menschen das direkt in die Augen zu sagen und dermaßen zu belasten. Da wäre ich persönlich wäre sehr vorsichtig. Aber Jesus sagt hier als der Herr, er hat es auch nicht nötig, dass man ihm jemand sagt über Menschen. Wir haben das vorher im Kapitel 2, Geschwister. Schaut mal in Kapitel 2, in Verse 25. Und er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab von Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Er wusste. Jesus hat es nicht nötig gehabt, diesen Menschen sein Leben, gib mal her, ich lese mal den Lebenslauf. Ach, jetzt weiß ich, jetzt da bist du, da hast du ein Problem gehabt. Deswegen bist du, hat er gar nicht nötig gehabt. Jesus kommt aus der Ewigkeit heraus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, bevor dieser Mensch kreiert und gemacht worden ist, wusste Jesus ganz genau, wer dieser Mensch ist. Und deswegen hat er es auch gar nicht nötig gehabt, zu fragen. Und deswegen sagte ich mal so fest und sicher, junger Mann, ich will dir was sagen, dabei war er gar nicht mehr so jung, ich will dir was sagen, sieh, du bist gesund geworden. Das ist nicht selbstverständlich, sündige fort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Und der Mensch, und jetzt dürfen wir diesen Menschen nicht richten, denn er hat Folgendes gemacht, wahrscheinlich was ein jeder normaler, natürlicher Mensch machen würde. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Es ist normal für solche Menschen, die haben eine unheimliche große Lasten getragen, ob es verdient oder unverdient, erstmal dahingestellt. Und jetzt hat er die Gelegenheit, im Volk anzukommen und steht wieder kurz davor, exkommuniziert zu werden. Ja, das ist ja das Problem, was diesen Menschen bewegt. Er war 38 Jahre außerhalb der Gesellschaft und jetzt ist er gesund geworden und steht wieder in der Gefahr, aus der Gesellschaft exkommuniziert, also rausgeschmissen zu werden. Ja, also ich richte diesen Mann hier gar nicht, dass er da hingeht und so ein bisschen Petzen tut. Ja, also so wird man es wahrscheinlich in der Schule sagen. Ich richte diesen Mann gar nicht. Aber dieser Mann geht zu den Menschen, zu den Juden und sagt, er sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Und ab diesem Augenblick kommt etwas, was eigentlich die ganze Geschichte auslöst. Ich möchte diesen Texten besondere Aufmerksamkeit leisten. Jesus aber darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Das ist das Problem, Geschwister. Die Ursache und das Zentrum der Geschichte, was uns geschildert wird, steht in diesen kurzen Texten. Wisst ihr, man kann ruhig mal mit einem Professor über Theologie reden, kein Problem. Man kann ruhig einer verzweifelten Frau am Brunnen den Lebensweg weisen, kein Problem. Man kann ruhig auf einer Hochzeit zu Kana das Wasser zu Wein umwandeln, kein Problem. Man kann ruhig mal den Sohn eines königlichen Beamten zum Leben erwecken, auch kein Problem. Problem wird das erst, wenn Jesus sagt, ich bin Gott. Das wird ein Problem. Das ist ein Problem. Und das Problem wird hier ganz klar geschildert. Ab diesem Augenblick, Geschwister, ist Jesus nicht nur ein Diener, sondern ein Verfolgter. Ein Verfolgter. Wir schlagen mal Kapitel 7 auf. Kapitel 7, Vers 1. Da lesen wir, da steht, danach zog Jesus umher, also wieder ein neuer Abschnitt. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Die Juden trachten nach dem Leben. Und das spitzt sich immer mehr zu. Im gleichen Kapitel, Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dieses Ergreifen beginnt damit, dass Jesus sagte, ich bin Gott. Und das war das Ausschlaggebende. Und das hat sie bis heute nicht geändert. Das hat sie bis heute überhaupt nicht geändert. Sie können glauben, an wen sie wollen. Sie können glauben an Jesus, der ein guter Mensch war. In Ordnung. Sie können glauben an Jesus, der ein guter Prophet war. In Ordnung. Aber sobald Sie in der Gesellschaft glauben, dass Jesus Gott ist, haben Sie eine Herausforderung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und Jesus ist Gott. Das ist genau das, was das Evangelium nach Johannes uns zeigen möchte. Und im nächsten Text, Geschwister, werden wir das sehr stark lesen, warum Jesus Gott ist. Er wird uns zeigen, warum er das beansprucht. Aber das Interessante ist das, dass Jesus hier im Kapitel 5 sagt, und das ist das, was uns trösten soll, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Das ist unser Herr. Unser Herr stand im Dienste seines Vaters. Als er dann zum Ende seines öffentlichen Dienstes kam, im Kapitel 12, ganz die letzten beiden Verse, da ist der öffentliche Dienst zu Ende. Und dann geht er in den Dienst für die Jünger. Da lesen wir, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Das ist unser Herr. Das Wort Gottes ist das, was unser Vater spricht. Und er tut das heute noch. Ich glaube, dass unser Herr souverän ist. Und was bedeutet souverän? Souverän bedeutet, er macht, was er will und keiner kann ihn dran hindern. Das ist das Wort souverän. Also keiner in diesem Zimmer, in diesem Raum hier ist souverän. Wenn Sie sagen, ich esse heute pünktlich um 13 Uhr Mittag, ich sage Ihnen, Sie haben mindestens 500.000 Gründe, die Sie daran hindern können. An einfachen Elementen des Lebens. Aber wenn der Herr kommt und sagt zu diesem jungen Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Da gibt es niemanden, der ihn daran hindert. Sondern dieser Mann steht auf, nimmt sein Bett und geht hin. Auf einen dreifachen Befehl gibt es eine ganz treue, dreifache Ausführung. Das ist unser Herr. Und unser Herr wirkt bis heute. Und da merken wir, dass wir eine großartige Barmherzigkeit Gottes haben. Das ist wie die Sonne, die strahlt in unserem Leben hinein. Und jeder Mensch wirkt darauf ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind wie Wasser, die verdunsten, die wollen nichts mit dem Herrn zu tun haben, die sind einfach weg, ich bin mal weg. Da gibt es Menschen, die werden einfach nur ein bisschen warm von der Liebe Gottes. Ja, ich finde es klasse, die Idee an sich und so, und von der Vergebung und so, aber die lassen sich nicht darauf ein. Da gibt es Menschen, die sind wie ein Stück Erde, die sie verkrusten und wollen sie gar nicht ändern. Aber Gott ist souverän. Er wirkt in unserem Leben hinein und erwartet unsere Entscheidung, er erwartet unsere Willen, dass wir sagen, jawohl Herr, wir glauben an dich. Diese Menschen haben sich entschieden, darum trachten die Juden noch viel mehr danach, um ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Und er ist Gott gleich. Und das ist der Moment, an dem der Glaube beginnt. Zu glauben, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Wir haben in dieser Geschichte eine unglaubliche Barmherzigkeit Jesu gesehen und wir haben in dieser Geschichte eine großartige Barmherzigkeit Jesu gesehen und wir haben in dieser Geschichte eine unglaubliche Reaktion eines Menschen gesehen. Reaktion, die wir für heutige Augenblicke gar nicht so für wahr halten können. Und am Ende haben wir gesehen, das vernichtende Trachten der Schriftgelehrten, der religiösen Führer. So ist Religion. Religion sieht nicht die Menschen, sondern sieht sie nur so, insofern, wie es gerade nötig ist für sie. Das ist das Problem, Geschwister. Aber Gott ist ganz anders. Er kommt und sagt, willst du gesund werden? Und die Frage ist heute, nachdem wir stehen ja alle nach dem Kreuz, ja, diese Geschichte ist hier vor dem Kreuz. Wir stehen nach dem Kreuz. Und das ist die Frage auch für uns, willst du gesund werden? Und ich glaube, jeder würde sagen, ja, ich will. Aber es geht ja nicht nur um die leibliche Gesundheit. Ich habe eine Frage an uns, liebe Geschwister, liebe Freunde. Womit kann man einen Menschen erschrecken, der 38 Jahre da einfach so liegt und nichts mehr auszurichten vermag? Jesus sagt zu ihm, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Womit kann man einen Menschen erschrecken? Es gibt nichts, womit man erschrecken kann. Außer, dass dieser Zustand der Hölle, für ewig getrennt sein vom Herrn, eines Tages für ewig eintritt. Und wenn wir als Menschen in unserer Sünden verweilen und uns nicht zu Gott wenden, da passiert genau das. Er sagt zu diesem Mann, pass auf, dass dir nichts Schlimmeres passiert. Wir achten ja, wie Peter heute sagte, wir achten ja auf eine gesunde Ernährung. Das seht ihr mir auch mal ganz gut. Ja, wir achten mal auf Sport und Disziplin. Aber es gibt andere Elemente, wo wir gar nicht so drauf achten. Wie es unserer Seele geht, wie es unserem inneren Menschen geht, den inwendigen Menschen. Darauf achten wir nicht. Hauptsache, die Schale ist schön. Ja? Hauptsache, ich habe meine Linie gefunden. Meine Taille. Also ich habe den Vorteil, ich habe die überall. Ja? Wenn ihr die einmal vorhabt, ich habe die überall. Aber jetzt mal weg vom Witz. Die Frage ist ja wirklich, wie geht es meiner Seele? Und die Frage ist ja heute auch an uns, willst du gesund werden? Wollen wir das? Denn von sich aus können wir das nicht. Und ich wünsche mir, dass wir das so wirklich so sagen, Herr, ich will gesund werden. Ich will, dass du mein Leben anfasst. Ich will, dass du souverän herrschst. Ich will dran glauben. Ich will dir gar nicht in Frage stellen. Ich will dir folgen. Der nachkommende Text, das ist die Einleitung eigentlich zu dem Text, der danach kommt. Und da wird Jesus nämlich das zeigen, was er wirklich ist. Er ist Gott. Er ist Gott. Und Vater ihm das Gericht übergeben. Und Vater und er sind eins. Da werden wir die Herrlichkeit, also der nächste nachstehende Text, da lade ich ein, das mal im Vorfeld zu studieren. Wenn Gott will und wir leben, werden wir am 25. Dezember das gemeinsam studieren. Aber der nachstehende Text zeigt uns, wer Jesus wirklich ist. In seiner Pracht und Herrlichkeit. Ich wünsche uns so sehr, dass wir, wenn die Sonne unseres Herrn Jesus Christus in unser Leben hineinscheint, ich wünsche uns so sehr, dass diese Sonne uns nicht verkrustet, dass diese Sonne uns nicht verdunstet, sondern dass wir in dieser Sonne warm werden und angemessen reagieren. Ja. Die Sonne wird sich nicht ändern, die ist da. Die Frage ist nur, ob unsere Beschaffenheit des Herzens, ob sie korrekt ist. Und Gott gebe uns Gnade, auf seinen Strahlen richtig zu reagieren. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Offenbarung. Danke, dass unser Herr Jesus Christus uns erreicht hat, dass unsere Seele in der Lage ist, sein Wort zu glauben. Wir freuen uns darüber, dass du uns erreicht hast. Danke dafür. Danke, dass du, Herr, in unser Leben hineinkommst und du kommst in unser Leben hinein, um es gut zu machen. Danke dafür. Wir möchten, Herr, unser Herz öffnen vor dir und wir beten, Herr, dass wir nicht verkrusten, dass wir dich lieben, Herr, dass deine Handlungen und dein Wirken in unserem Leben nicht eine Sturheit und nicht ein vernichtende Einheiten auslösen, sondern dass wir mit Liebe und angemessen auf deine Liebe reagieren, Herr. Möchten wir in unser Leben hineinschauen und dich entdecken. Wo bist du? Was tust du, Herr? Und du tust große Wunder. Du hältst uns am Leben, du gibst uns Frieden, du segnest unsere Familie, Vater. Du gibst uns Freude des Heils und du gibst eine herrliche Perspektive für die Ewigkeit. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, Herr, dass du in unserem Leben wirkst. Wir preisen deinen heiligen Namen. Amen.